Ball drilled. Deep left field.
Lunchtime in der MLB. Kevin, ich freue mich auf eine letzte Regular-Season-Folge mit dir.
So schnell geht's, ne?
Die Zeit, die fliegt, es ist wirklich krank. Ich meine, letzte Woche haben wir es ja schon ein bisschen angekündigt, dass nur noch 2 Wochen zu spielen sind, aber jetzt letzte Woche und die letzte Woche war wirklich komplett gestört. Ich meine, wir werden gleich nochmal drauf eingehen, aber deswegen, ich hatte richtig Bock, jetzt mal wieder über Baseball mit dir zu quatschen.
Ja, sehr gerne. Ich finde auch, dass die Zeit einfach so schnell vergeht. Für mich war vor 2 Wochen noch Opening Day irgendwie. Und jetzt sind wir hier.
Jetzt sind 156 Spiele vorbei. Wir haben nur noch, die Teams haben nur noch 2 Serien vor sich. 5 von 12 Playoff-Tickets sind bisher vergeben. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Und wir gucken auch, wer sich eventuell letzten Tickets krallen kann. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollen wir eine Entscheidung schon mal verkünden. Denn in Deutschland hat sich ein Meister gekürt. Und zwar das in einer Best-of-Five-Serie wirklich am letzten Spieltag, am letzten möglichen Spiel, was gespielt werden konnte an Spiel 5, haben sich die Bonn Capitals gegen die Untouchable Paderborns durchgesetzt und unser ehemaliger Podcast-Host Markus Solbach war der Spielentscheider. Er war 9 Innings stand er auf dem Mount, 6 Hits zugelassen, kein Run zugelassen, 12 Strikeouts zugelassen und das war noch tatsächlich nicht alles, denn er hat nämlich auch den RBI-Single im 7. Inning erzielen können, was dann letzten Endes die Bonn Capitals im Spiel 5 auf die Siegerstraße geführt hat. Und bittere Randnotiz für Paderborn, es ist die 3. Finalniederlage in Folge. Das tut verdammt weh.
Ja.
Aber ja. Glückwunsch an die Bonn Capitals und natürlich auch an MVP Markus Solbach. 12 Strikeouts und den RBI-Single. An wen erinnert dich das, Kevin?
Ich wollte gerade sagen, besser hätte es auch Otani nicht machen können, oder?
Definitiv nicht. Ich glaube, vielleicht, wenn Otani in der Bundesliga gepitcht hätte, wäre vielleicht noch ein paar Strikeouts mehr, aber das ist schon wirklich eine beeindruckende Leistung. Also zu Recht dann würde ich auch mal behaupten, MVP geworden und wie gesagt, Glückwunsch an die Bonn Capitals zur deutschen Meisterschaft und damit dann gleich bleibend oder beziehungsweise gleichbedeutend den Einzug auch in den Europapokal. Auch spannend.
Ja.
Das soweit zur Baseball-Bundesliga, die damit noch nicht ein Ende gefunden hat, denn Untouchable Paderborns ziehen in den Deutschlandpokal ein und über den Deutschlandpokal gibt es dann noch den 2. Platz für den Europapokal, der dort ausgespielt wird. Von daher zu gönnen wäre es denen auf jeden Fall, wenn du 3 Finalniederlagen in Folge hast, dann das tut schon wirklich schmerzhaft, würde ich sagen.
Ich finde das System auch hart, sich jetzt nach der Niederlage im Finale, nach der 3. Niederlage in Folge sich jetzt wieder neu zu motivieren, nochmal alles zu resetten, um dann wieder ein wichtiges Spiel vor der Brust zu haben, wo man doch eigentlich so das ganze Jahr darauf hinarbeitet, irgendwie deutscher Meister zu werden. Das stelle ich mir hart vor.
Das kann Fluch und Segen zugleich sein. Wenn du letzten Endes dann den deutschen Pokal gewinnst, bist du froh. Dann hast du irgendwie noch ein gutes Ende gefunden. Aber wenn du das auch noch verlierst, dann tut's weh.
Ja, stimmt. Manche wollen ja dann auch direkt weitermachen. Dann kann man ja noch mit so einem guten Ergebnis die Saison abschließen. Aber trotzdem, ja.
Spannend auf jeden Fall. Aber wir drücken die Daumen. Wie gesagt, Deutschlandpokal steht jetzt noch an, aber Bonn Capitals sind deutscher Meister. Aber wir haben auch natürlich noch eine Menge zu sprechen, gerade über die MLB, die ja gerade absolut in der Crunchtime ist. Letzte Woche MLB steht an und wir haben ein paar Themen, worüber wir auf jeden Fall sprechen wollen und sprechen werden. Natürlich gucken wir, wie es sich im Wildcard Race jetzt die letzte Woche verhalten hat und was jetzt in dieser Woche bzw. am Wochenende noch uns Ganze bevorsteht. Aber ein paar Meilensteine sind auch erreicht worden und ich glaube, Kevin, da kann ich zumindest auf jeden Fall für mich sprechen, dass ich den Moment der Woche einmal hier einspielen lasse. Shohei Ohtani hat es geschafft, 50-50 Season.
Ja. Ja, ich habe dir auch gesagt, das ist auch mein Moment der Woche und dürfte, weiß ich nicht, auch Moment des Monats für die gesamte Baseballwelt sein. Absolute Fabelzahl, finde ich. Hätte irgendwie keiner gedacht, dass das funktioniert, aber wie er es dann gemacht hat, auch Ohtani-like.
Shohei Ohtani, 50-50 bedeutet 50 Home Runs, 50 Stolen Bases. Der erste Spieler in der MLB, der das geschafft hat. Und du hast es gerade schon gesagt, wie er das geschafft hat im Spiel gegen die Miami Marlins. Das war, ja, war es das beste Spiel eines Baseballspielers Zumindest in der jüngeren Vergangenheit ever.
Boah. Ja, ohne jetzt da genau die Stats zu kennen, aber so gefühlt ja. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit eine ähnliche Statline sehen.
Die Statline von Otani 6 von 6 mit 3 Home Runs, 10 RBIs und 2 Stolen Bases. Das ist fernab von Gut und Böse. Die Dodgers haben das Spiel haushoch mit 20 zu 4 gewonnen. Und man muss auch tatsächlich so ein bisschen Props an die Miami Marlins mit ihrem Manager aussprechen, weil sie hätten ja auch die Chance gehabt, Shohei Ohtani tatsächlich walken zu lassen, haben sich aber dagegen entschieden. Hast du das gesehen, das Video?
Nee, das habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
Okay, man hat tatsächlich gehört, dass der Manager der Miami Marlins gesagt hat, let him play, so ungefähr. Also, dass man wirklich sich dagegen entschieden hat und einfach Ohtani diese Bühne geben wollte, dass er sich zumindest beweisen kann. Und Ohtani hat sie natürlich dann in dem Fall genutzt und dann, wie gesagt, ein Fabelspiel abgeliefert mit 6 von 6, 3 Home Runs, 10 RBIs und 2 Stolen Bases, um der erste Spieler zu werden mit 50 Stolen Bases und 50 Home Runs in einer Saison. Das ist crazy.
Ich glaube, jetzt steht er ja mittlerweile schon, ich weiß nicht ganz, 52, 53, 53, 52, irgendwie so, oder?
Ja, er hört ja jetzt tatsächlich glücklicherweise nicht auf zu spielen, ne? Also er liefert ja genauso weiterhin ab und diese ganze Geschichte ja rund um Ohtani und auch den Dodgers ist ja wirklich, also es passte ja auch wirklich wie perfekt, es war ja wirklich wie eine Story, die man wieder aufgeschrieben hat und die sich genauso abgespielt hatte. Ich glaube, an dem Tag kamen ja dann auch die ersten Stats so ein bisschen raus, hier Ohtani ist der Spieler mit den meisten Spielen, ohne dass er in die Postseason eingezogen ist, 865 Spiele hat er gespielt, um überhaupt ein Spiel in der Postseason gespielt zu haben. Und dann mit diesem Spiel, das war ja dann auch für die Dodgers das Spiel, womit man dann ja offiziell auch in die Postseason eingezogen ist. Und das dann einfach ja durch die Leistung von Ohtani, es ist Storytelling at its best.
Ist es scripted?
Wie die
NFL. Kennst du diese Bubble, die das der NFL vorwirft? Dass die NFL scripted ist?
Die kenne ich und das könnte man tatsächlich in dem Fall wirklich so ein bisschen vermuten. Also es ist, es gibt so viele Stories dazu, die einfach krass sind. Ich scroll gerade bei mir selber so ein bisschen durch. Shohei Ohtani hat bei dem Spiel ein FBRA, also Wins Above Replacement von 0,7. Alex Verdugo hat in seinen ganzen, in den 143 Spielen die Saison von 0,6. Das hat Ohtani nur in diesem einen Spiel schon direkt übertroffen, was krank ist. Und seitdem RBI in 1920 offiziell geworden ist, gab es bisher nur einen Spieler, der es geschafft hat, in einem Spiel 10 oder mehr RBIs zu erzielen, 6 oder mehr Hits, 3 oder mehr Home Runs und 2 oder mehr Stolen Bases. Also das in einem Spiel geschafft zu haben, hat auch bisher jetzt nur Shohei Ohtani geschafft. Also krank.
Zwei Fragen dazu habe ich noch. Die kommen jetzt gerade. Glaubst du, dass er bald oder wann auch immer Gesellschaft im 50-50-Club bekommt? Und wenn ja, wen siehst du da am ehesten, der da reinkommen könnte?
Also ich glaube, es wird verdammt schwierig, weil 50 Home Runs, 50 Stolen Bases, das ist schon wirklich sehr, sehr crazy. Was aber tatsächlich, was ich gestern gesehen hatte, und das ist, glaube ich, so fernab von allen Medienlandschaften irgendwo untergegangen, dass tatsächlich Ramirez von den Cleveland Guardians, der steht kurz vor einer 40-40-Saison. Er hat jetzt 37 Home Runs und aktuell 40 Stolen Bases. Ich frage dich jetzt mal, du hast mir eine Frage gestellt, ich stelle dir eine Frage zurück. Hattest du Ramirez mit fast einer 40-40-Saison auf dem Schirm?
Nein. Da fängt es wieder an mit Liebe für Small Market Teams. Beziehungsweise für Teams, die nicht so in der öffentlichen Präsenz stehen, hätte ich gar nicht auf dem Schirm.
Absolut nicht. Also, dass er natürlich Home Runs schlägt, das ist, glaube ich, allen bekannt. Aber dass er jetzt auch schon fast 40 Home Runs hat und 40 Stolen Bases, vor allem die 40 Stolen Bases, das ist das, was für mich sehr, sehr stark überrascht. Aber zu 50-50 fehlen halt dann nochmal 13 Home Runs und 10 Stolen Bases. Von daher, Ronald Acuña Jr., wenn er fit ist, was wir, glaube ich, ihm alle wünschen, könnte er meiner Meinung nach wirklich noch ein Kandidat dafür sein. Und jetzt die zweite Frage, die ich dir noch auch hinterher stelle. Was wiegt denn eigentlich mehr? Die 40-70-Saison von Acuña Jr. letztes Jahr oder die 50-50-Saison von Ohtani dieses Jahr?
Boah, das ist eine Frage. Ich glaube, das kann man nicht miteinander aufwiegen, oder? Ich finde, also 70 Stolen Bases ist schon extrem viel.
Das
ich glaube, ja, ich, also ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass jemand 50 Home Runs schlägt, als 70 Stolen Bases generiert. Würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Also sagst du Home Run einfacher als Stolen Base?
Jein. Also ne, ich sage, dass jemand eher 50 Home Runs schlägt im Jahr, als eher jemand 70 Stolen Bases generiert. Einfach an der Zahl gemessen, weil wie viele, also wenn wir jetzt uns die Stolen Base Leader angucken, dann haben wir Ellie De La Cruz, der bei 65 momentan steht. Der könnte theoretisch 70 schaffen. Otani schafft es wahrscheinlich nicht mit 55 Stolen Bases. Und dann kommen wir bei Bryce Turang. Der hat 46. Wenn wir das jetzt bei den Home Runs angucken, wer könnte potenziell 50 Home Runs schaffen? Beziehungsweise Judge hat 55 und der dritte ist Santander mit 43. Ist jetzt 7 Home Runs, wird er nicht mehr schlagen, aber weiß ich nicht. Ist vielleicht für mich greifbarer als 70 Stolen Bases.
Ja, das ist, Aaron Judge ist ja jetzt auch nicht vielleicht der allerschnellste 10 Stolen Bases. Ja. Santander 43 Home Runs und 2 Stolen Bases. Soto 40 Home Runs. Wäre für mich auch ein Kandidat mit 50 Home Runs. 6 Stolen Bases. Das ist schon krass, wenn man das dann mit Otani vergleicht mit 53 Home Runs und 55 Stolen Bases. Also vielleicht schafft Otani ja sogar noch die 60 Stolen.
Boah, das wäre irre. Aber wenn es einer schafft, dann gefühlt er, ne?
Sky is the limit.
Ja. Ja, wobei es gibt ja auch, jetzt nicht auf dem Niveau, aber es gibt ja mehrere Spieler, die in beiden Stats gut unterwegs sind, ne? Bobby Witt Jr., 32 Home Runs, 30 Stolen Bases. Ist ja jetzt auch, ich glaube, 24, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Auf jeden Fall noch jung. Und das ist ja eine Statline, auf die man aufbauen kann, ne?
Absolut.
Ja, dann noch Jackson Churio mit 2020.
Und das
als mit Rookie.
20.
Und das 20 mit 20. Ja.
Also das ist auch so ein bisschen gescriptet, ne?
Also es gibt, glaube ich, ein paar, die da so das den Werkzeugkoffer mitbringen dafür, um sowas zu erreichen. Vielleicht auch Ellie De La Cruz, aber dafür müsste er sich halt im Hitting ein bisschen verbessern. Geringfügig. Aber zumindest was die Stolen Bases angeht, bringt er da das mit, was man braucht.
Ja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Frage, das zu vergleichen. Die 50-50-Saison von von Shohei Ohtani und die 40-70-Saison von Ronald Acuna Jr. letztes Jahr. Aber du hattest noch eine zweite Frage.
Aber was würdest du denn sagen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Also ich finde tatsächlich, Shohei Ohtani, ich glaube, es ist bekannt, dass ich ihn sehr, sehr gerne mag. Aber ich glaube, die 40-70-Saison von Acuna Jr. ist nochmal ein anderer Schnack. Also 40 Home Runs, also wenn du jetzt beides einfach mal stumpf zusammenrechnest, ist 110 zu 100.
Ja.
Und ich finde 70 Stolen Bases in einer Saison, das ist schon krass.
Das ist schon echt verrückt, ne?
Also wenn jetzt wirklich Ohtani 50-60, also 50 plus Home Runs und mehr als oder 60 Stolen Bases schafft, dann werde ich tatsächlich, also wenn sie genau 1 zu 1 sozusagen auslaufen würden, wenn du beides zusammenrechnest, dann würde ich tatsächlich eher bei Ohtani dann mitgehen, weil dann wiegt es für mich dann doch wieder 50 Home Runs dann nochmal wieder ein bisschen mehr.
Ja, er ist jetzt gerade bei 53 Home Runs und 55 Stolen Bases, also fehlen ihm ja noch nicht mehr ganz so viele.
Das stimmt. Also wir drücken, ja. Oder zumindest ich drücke sehr, sehr stark die Daumen, dass Ohtani da noch ein bisschen nachsetzen wird. Vielleicht ein bisschen ja gegen deine Padres diese Woche.
Ich glaube, da gönnt er sich mal eine Pause.
Wir wollen es nicht hoffen.
Ja. Meine zweite Frage war, du hast es gerade angesprochen, die Marlins haben ihn nicht gewalkt. Ist das für dich ein potenzielles Mittel in den Playoffs oder wann auch immer, um Ohtani aus dem Weg zu gehen? Meinst du, das könnte man ein ganzes Spiel so durchsetzen? Oder x ja. Innings?
Nee, nur tatsächlich, wenn glaube ich, wirklich nur situativ. Also das Dodgers Lineup, wir haben ja letzte Woche zumindest über die Big Four schon mal gesprochen. Von daher Situativ würde ich sagen, kannst du es mal machen, aber das ganze Spiel. Und man sieht ja auch teilweise bei anderen Teams so, ich meine, was Judge und Soto gegen, es war nicht gegen die Padres, aber vor 2, 3 Wochen.
Ne. Ja, ich weiß, was du meinst. Es war aber
Ja,
nicht gegen die Padres.
ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Spiel es war, aber auf jeden Fall, da hat man es ja auch gesehen, das war ein Griff ins Klo. Da wird es aus dem Home Run, aus dem Single Home Run wird es ein Double Home Run. Also von daher bringt es, glaube ich, tatsächlich nicht viel. Nur situativ. Wie siehst du es?
Ich glaube auch, dass man damit kein ganzes Spiel rumkriegt, sage ich mal. Es ist halt bei den Dodgers, ist es halt schwierig. In einem Line-up, das nicht so stark wäre, wäre es zumindest eine Überlegung wert, mal so ein, zwei Innings so auszuprobieren, wenn du ein starkes Pitching-Game hast. Aber so im Dodgers-Line-up sehe ich das eigentlich nicht. Da ist ja nur als Pitcher die Wahl zwischen, weiß ich nicht, sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr, sehr gut. Dann
Ja,
wird es halt schwierig.
kannst du schlecht dran drumherum pitchen. Von daher nimm ihn und kassier ihn nochmal.
Findest du denn Otani als Lead-Off richtig?
Gute Frage. Ja, doch.
Ja.
Doch. Wo willst du ihn aufstellen, wenn du so fragst?
Nee, einfach mal so. Heute fragen wir mal frei aus dem Bauch heraus.
Nein, also ich will, doch, ich sehe es tatsächlich wohl als richtig, weil er bringt halt einfach alles mit. Also von daher ist egal wohl. Also ich würde ihn tatsächlich als Leadoff, ja.
Ich will das ja jetzt nicht vergleichen, aber zum Beispiel bei Kyle Schwarber, der ist ja auch natürlich ein anderer Sportler, sage ich jetzt mal, vom Toolset her. Aber da wurde ja auch in Philly lange diskutiert, ob er Leadoff-Hitter sein soll, ja, nein, vielleicht. Und Otani bringt ja zumindest eine ähnliche Power mit, was so alleine die Anzahl der Home Runs angeht. Ne? Vielleicht wäre er dann eine Position weiter hinten wertvoller.
Ja, also ich verstehe durchaus, was du meinst, aber das Gute ist ja, du hast ja bei den Dodgers zumindest auch 4, also als Cleanup-Hitter hast du ja Hernandez auch noch. Und der trifft den Ball ja auch wohl relativ gut. Und wenn er ihn trifft, dann fliegt er auch wohl weit. Also von daher, ich sehe aktuell keinen Grund, es tatsächlich zu ändern.
Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss man auch Otani die Chance geben, so oft wie möglich zu schlagen. Also alles als eins wäre wahrscheinlich nicht sinnvoll.
Ja. Und sag ich mal, wenn du das Spiel beginnst und hast direkt Otani vor dir, ist halt auch als Pitcher erstmal klar, okay, du weißt, was passiert, was dir jetzt blühen wird, ne? Also es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Statement, direkt mal an den Gegner zu beginnen.
Ja, stimmt.
Ja, Shohei Otani, erster Spieler, 50-50 Saison und das Ganze mit einem Fabelspiel 6 von 6 mit insgesamt 10 RBIs, 3 Home Runs, 2 Stolen Bases beim 20-4 Erfolg der Dodgers gegen die Miami Marlins. Es gibt diese Woche aber noch eine News, die sehr, sehr präsent war. Und so fing die Saison eigentlich auch schon an mit Gambling-Problemen bzw. einem Gambling-Skandal. Einmal ja bei Otani, dann haben wir Spieler, die damit involviert gewesen sind. Und jetzt haben wir tatsächlich keinen Gambling-Skandal auf Sportwetten, sondern auf Glücksspiel. Kevin, was ist da diese Woche passiert bei den Washington Nationals?
DJ Abrams hat seine Freizeit etwas zu ausgiebig in einem Casino in Chicago verbracht. Und sollte, ich kenne jetzt nicht den genauen Zeitraum, du hast gesagt, er saß da, glaube ich, bis 8 Uhr morgens und sollte mittags spielen, ne? Das war's. Ja. Ja, daraufhin wurde er in die AAA beordert. Und ja, Abrams ist ja der einzige All-Star, glaube ich, gewesen, der Nationals in diesem Jahr. Das hat schon für ziemlich Aufsehen gesorgt und wieder so ein bisschen Unruhe nach Washington gebracht. Was hältst du davon?
Also als Sportler solltest du ja eigentlich ein Vorbild sein und als Vorbildfunktion ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass du bis 8 Uhr morgens im Casino sitzt, ne? Ist jetzt nicht die allerbeste Vorbereitung, klar, die Saison der Nationals ist gewissermaßen gelaufen, aber nichtsdestotrotz hast du dich vernünftig auf ein Spiel vorzubereiten und wenn du da bis 8 Uhr morgens im Casino sitzt, dann ist es eigentlich nur folgerichtig, dass die Nationals mit Abrams dann halt tatsächlich ja, die Strafe aufgebrummt haben, ihn runterzuschicken. Mich würde nur tatsächlich interessieren, was hätten die Nationals gemacht, wenn die Nationals im Playoff-Race gewesen sind, weil Abrams ist ja jetzt auch kein Schlechter.
Ja, der ist ja ziemlich gut in die Saison reingestartet, hatte dann eine kleine Achterbahnfahrt und seit dem All-Star-Break ist er eher schwach, ne? Also, schwierig, gute Frage. Ich glaube aber, du kannst deine Culture nicht für ein mögliches, für ein mögliches Playoff-Berth burn, sage ich jetzt mal im guten Denglisch. Das kannst du den, das kannst du dem Clubhouse nicht antun. Weil wenn du dir die Situation jetzt noch mit so einem möglichen Ziel Playoff im Hintergrund vorstellst, ne, wie respektlos ist es bitte deinen Teamkollegen gegenüber, wenn man so kurz vor was Großem in Anführungsstrichen steht und man selber dann bis 8 Uhr morgens in einem Casino hockt? Es ist jetzt schon richtig respektlos und die Saison ist quasi vorbei für die, rein sportlich gesehen. Aber mit einem sportlichen, ja, möglichen Erfolg dahinter, finde ich das schon hart. Also da müsste die Reaktion genau die gleiche sein, unabhängig, ob er jetzt gut oder schlecht ist.
Dann die Maßnahme, die er jetzt getroffen wurde, er wurde jetzt erstmal runtergeschickt. Würdest du dabei jetzt bleiben, sag ich mal, darüber die Saison auslaufen lassen und dann nächste Saison eh wieder in MLB-Kader mit reinnehmen oder würdest du ihn tatsächlich vor die Tür setzen?
Also man muss ja auch bedenken, also erstmal ist Abrams ja, der war ja ein Trade-Chip im Soto-Trade, damals mit den Padres noch. Und Abrams war ja da, glaube ich, der Highest Prospect in dem ganzen Trade-Paket der Padres. Und ich glaube, die Nationals haben sich auch so ein bisschen darauf ausgerichtet, jetzt nicht ihr Roster, um ihn zu bilden, aber er ist schon ein zentrales Stück von dem Ganzen. Er ist noch sehr jung. Und Menschen machen Fehler, egal ob sie jung oder alt sind. Und jetzt hat er einen Denkzettel bekommen. Ich glaube, das Ganze kostet ihn de facto circa $18.000. Dann kommt die lange Offseason, Menschen und Medien vergessen. Und dann ist im März ein neuer Start für CJ Abrams in Washington.
Ich gehe bei dir vollkommen tatsächlich mit. Also ich glaube, der Zeitpunkt, der jetzt auch gewesen ist, ist, glaube ich, gerade um das so dann auslaufen zu lassen, glaube ich, sehr, sehr gut. Und CJ Abrams, 23 Jahre alt, hat die meisten Home Runs bei den Nationals dieses Jahr erzielt. Von daher, ich denke, das ist eigentlich die richtige Maßnahme, ihm da so ein bisschen so ein Denkzettel verpassen zu lassen und dass er daraus lernt, er ist noch jung und dann im nächsten Jahr dann eine andere Professionalität an den Tag legen wird.
Ich finde das aus seiner Perspektive halt nur extrem schade. Also, er ist zwar noch 4 Jahre auf seinem Rookie-Contract, aber grundsätzlich haben die Nationals ja in der Vergangenheit gezeigt, dass sie potenzielle Stars oder Stars nicht in der Lage sind zu halten. Ne? Wenn ich da so ein paar Namen in den Raum werfen kann, so Soto, Turner, Scherzer, Harper, das waren ja alles mal Nationals. Und wenn man jetzt im Front Office der Meinung ist, Abrams ist unser neuer oder unser neues Gesicht, wie auch immer, dann sollte man sich ja jetzt schon mal Gedanken machen, wie man ihn langfristig bindet, damit man ihn nicht wieder verliert, wenn er die Free Agency austestet. Und da braucht man eigentlich nicht so eine Aktion jetzt, auf Deutsch gesagt, aus seiner Perspektive wie aus Front Office Perspektive.
CJ Abrams, Washington Nationals haben wir dann auch noch mal eine Woche vor Saisonende gezwungenermaßen in den Podcast reinbekommen. Ich glaube, das haben die Nationals sich vielleicht auch selber noch mal ein bisschen anders vorgestellt. Aber wollen wir uns, glaube ich, mal ein bisschen mehr den Teams widmen, die noch eine sehr, sehr gute Chance haben, in die Postseason zu ziehen. Und wollen
Gerne.
einfach mal so ein bisschen vielleicht auch das Wochenende so ein bisschen mal Revue passieren lassen. Wir haben euch ja wieder drei Serien ans Herz gelegt und ich glaube, die haben auch tatsächlich genau das erfüllt, was wir uns selber auch gewünscht haben. Und zwar absolute Spannung mit drin gewesen. Die erste Serie, die wir hatten, das waren die Detroit Tigers bei den Baltimore Orioles. Und die Detroit Tigers haben auch diese Serie gewonnen mit 2 zu 1. Und letzte Woche, vor allem ich, war ja bei den Detroit Tigers sehr, sehr negativ gestimmt, was das Ganze angeht. Hab mir jetzt extra deswegen ein paar mehr Condensed Games angeschaut. Du hast es mir
Wie ich es
zwischendurch
dir
empfohlen.
empfohlen habe, ne?
Absolut, wie du es mir empfohlen hast. Und die Detroit Tigers, die sind for real. die Serie mal eben gegen die Baltimore Orioles mit 2 zu 1 gewonnen. Das erste Spiel haben zwar die Orioles noch mit 7 zu 1 gewonnen, lag aber hauptsächlich daran durch 5 Home Runs der Orioles und Corbin Burns, der mal wieder in Bestform gepitcht hatte. 8 Strikeouts und 3 Hits zugelassen in 7 Innings. Aber dann Spiel 2 haben die Tigers mit 6 zu 4 gewonnen und das letzte Spiel dann mit 4 zu 3 gewonnen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Kevin, aber wenn ich mir die Condensed Game der Detroit Tigers angeguckt habe, dann war da von der defensiven Seite her, egal ob Infield oder Outfield, Highlight-Tapes, also da waren so viele Highlights mit bei, ne? Du hättest gefühlt aus diesen Spielen, die ich mir angeguckt habe, bestimmt schon irgendwie 10 Minuten vollgekriegt, nur mit Defense-Highlights. Also was die da aktuell auch in der Defensive abreißen, das ist ja wirklich fernab von Gut und Böse. Ich habe sie unterschätzt. Es tut mir leid an alle Detroit Tigers-Fans und auch an die Detroit Tigers. Die Detroit Tigers sind hot as f.
Definitiv. Ich habe diese Erkenntnis habe ich ja letzte Woche gehabt, auch sehr spät in der Saison. Aber nachdem ich mir letzte Woche ein bisschen mehr Content zu den Detroit Tigers gegönnt habe, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, sie machen noch nicht ganz so lange so viel Spaß, aber die Zeit kriegen wir jetzt mit.
Definitiv. Und wir werden gleich, wenn wir uns das Wildcard-Picture nochmal anschauen, nochmal vielleicht ein oder anderes Spot nochmal mehr zu den Detroit Tigers verlieren, weil auch unter der Woche stand ja eine Serie an gegen die Kansas City Royals. Da sprechen wir gleich aber nochmal drüber. Bevor wir dann mal genau weitergehen auf die zweite Serie, die Philadelphia Phillies waren zu Gast bei den New York Mets und die Mets haben die Serie mal eben locker flockig mit 3 zu 1 gewonnen. Spiel 1 haben die Mets mit 10 zu 6 gewonnen. Das war für die Mets der dritte Sieg in Folge mit 10 Runs. Das ist ein Franchise-Record gewesen. 4 Home Runs hat man erzielt an dem Tag durch Vientos, Alonso, Nimmo und Alvarez. Und hat das Spiel dann auch verdient gewonnen. Spiel 2 gab es einen kleinen Dämpfer. 2 zu 12 hat man da verloren. Das war dann für die Philadelphia Phillies der Sieg, der nötig war, um es dann auch offiziell in die Postseason zu schaffen. Spiel 3, 6 zu 3 dann erneut für die Mets. Und Spiel 4 heute Nacht über die Bühne gegangen, haben die Mets mit 2 zu 1 gewonnen. Da war Brandon Nimmo Home Run im sechsten Inning das Entscheidende. Und da auch Edwin Diaz. Ich glaube, wir haben ein paar Mal oder zwei, drei Folgen über ihn gesprochen, wo es nicht ganz so gut aussah. Ich glaube, das war auch kurz vor London. Aber er ist mittlerweile auch wieder heiß gelaufen, ne?
Ja, definitiv. Diaz hatte ja lange mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Dann war er nicht in Form. Und pünktlich zu der Postseason ist Sugar Diaz da.
Und sein Entrance ist immer wieder geil.
Wir
Man
sind
kann sich da
bereit für die
nicht satt sehen.
Trumpets.
Man
Ja.
kann sich da einfach nicht dran satt sehen, oder? Das ist so
Ich finde es
geil.
auch toll.
Es ist mega. Also es ist unglaublich geil. Und was hat von der Acuña gemacht? Der kleine Bruder von Ronald?
Ich sag mal so, er hat sehr gut gelernt bei seinem großen Bruder. In den ersten 9 Spielen 3 Home Runs, 6 RBIs, schlägt ein Average von 379 und ein OPS momentan von 1228. Also der Mann ist on fire.
Der ist definitiv on fire und das tatsächlich jetzt als Rookie. Ich habe gerade mal eben parallel seine Stats aufgemacht. 9 Spiele hat er jetzt insgesamt gespielt bei den New York Mets und hat genau 3 Home Runs und 6 RBIs. Also vielleicht ist er ja ein Typ für 50-50 Saison in der nächsten Saison.
In der nächsten Saison wird schwierig, glaube ich, aber potenziell, man weiß es nicht. Ich finde, man hat auch gesehen, ich habe jetzt tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich habe 2 oder 3 Spiele jetzt von ihm live gesehen und in den Spielen hat man auch in der Defensive eine schöne Entwicklung gesehen, finde ich. Das hat
Ja.
man, also der kam da richtig schön in die Liga rein, hat noch immer diese typischen Rookie-Errors, aber hat auch schon das ein oder andere Play gemacht, wo man sich denkt, ja, der Junge kann was.
Bevor wir zum dritten Spiel gehen, Luis André Acuña besetzt ja aktuell die Position von Francisco Lindor, der ja leider immer noch verletzungsbedingt fehlt. Aktuellen Nachrichten zufolge wird Ronald Acuña Jr. Ja, Ronald Acuña Jr., Francisco Lindor am Dienstag, beziehungsweise in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, deutsche Zeit, beim Showdown in Atlanta gegen die Atlanta Braves dabei sein. Aber er hat auch selber schon durchklingen lassen, er muss unter Schmerzen spielen. Das wird ja dann sehr, sehr wahrscheinlich für Acuña bedeuten, es geht für ihn zurück.
Oh, finde ich sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ich glaube, wenn ich es entscheiden dürfte, würde ich zumindest im ersten Spiel immer noch Acuña starten lassen. Weil es gibt bei den Mets im Roster gibt es jetzt auch nicht die Möglichkeit, Lindor irgendwo anders zu platzieren oder ihn als Designated Hitter irgendwie mit reinzunehmen. Ich glaube, da sind die ziemlich limitiert. Und Acuña performt und Lindor könnte sich weiter ausruhen. Also ein Spiel würde ich riskieren. Wenn du das dann verlierst, würde ich im zweiten Spiel auf jeden Fall Lindor spielen lassen. Einfach weil du das auf dem Papier Beste in die Waagschale werfen musst. Aber ich meine, Acuña hat ja jetzt nicht enttäuscht, ne?
Absolut nicht. Und du hast gerade gesagt, Designated Hitter ist bei den Mets limitiert. JD Martinez, den wirst du leider tatsächlich nur als Designated Hitter auflaufen lassen können. Er hat seine Qualitäten, gar keine Frage. Aber das heißt, deine Herangehensweise wäre Spiel 1 einfach mal Acuña spielen lassen, Lindor nochmal zumindest einen Extratag geben, sich zu erholen. Du verlierst das Spiel, dann kommt Lindor rein, gewinnst das Spiel, dann bleibt Lindor weiterhin erstmal draußen, um dann nach aktuellem Stand für die Postseason fit zu sein?
Ja, ich würde vereinfacht gesagt Lindor so lange draußen lassen, solange ich kann.
Okay.
Und
never change a winning team, so ungefähr.
Ja. Und dann, man weiß halt nicht, wir gucken jetzt halt nur aus der Ferne drauf, ne? Wie sehr beeinträchtigen ihn die Schmerzen. Also einen heißen Acuña, der wirklich ein super, super Edition für die Mannschaft ist momentan, würde ich da jetzt nicht rausnehmen. Und vielleicht schaffen sie ja auch, die Serie ohne Lindor zu gewinnen. Ne? Und dann hätte man noch die Spiele gegen Milwaukee, meine ich. Und da könnte man ja gucken, da kann man ja ein bisschen rumspielen mit dem Roster, mit dem Line-Up.
Wir sprechen auf jeden Fall noch später intensiv über die Serie, über den Showdown der Atlanta, uns jetzt unmittelbar bevorsteht und welche Auswirkungen das dann auch haben könnte, mit welchen Verläufen dann dementsprechend. Aber wir wollen noch mal eben das Ganze eben ein bisschen abrunden. Letzte Serie, Diamondbacks gegen die Milwaukee Brewers und bei den Milwaukee Brewers. Die Diamondbacks haben diese 4-Spiele-Serie mit 3-1 gewonnen. Sweep wäre sogar tatsächlich möglich gewesen. Spiel 1 5-1 gewonnen. Spiel 2 hat man dann auch mit 7-4 gewonnen. Spiel 3 mit 5-0 und Spiel 4 mit 9-10. Ganz, ganz knapp verloren gegen die Milwaukee Brewers. Die Milwaukee Brewers, eines der 5 Teams, die aktuell schon ein Playoff-Ticket innehaben und sogar auch schon die Division geclinched haben. Daher für die Diamondbacks ganz, ganz wichtiger Serienerfolg im Kampf um die National League Wildcard-Plätze. Sweep wäre vielleicht sogar noch ein bisschen schöner gewesen. Ich glaube, das wünscht sich immer jedes Team, aber damit 3-1 haben die Diamondbacks bei den Brewers alles richtig gemacht und auch ein kleines Ausrufezeichen an alle anderen Teams, würde ich mal so sagen.
Ja. Definitiv. Ich habe ja auf die Brewers getippt, aber so ist es halt.
Ja, und es war eine wilde Woche, weil sehr, sehr viele Veränderungen im Wildcard-Race gewesen sind. Aber bevor wir vielleicht auf die Wildcards mal eben eingehen, wollen wir mal sagen, wer jetzt letzten Endes sich schon in die Postseason eingeloggt hat. Und in die Postseason eingeloggt haben sich auf American League-Seite die New York Yankees, die sind jetzt nur noch einen Sieg entfernt davon, die Division auch zu clinchen. Die haben jetzt einen ordentlichen Vorsprung vor die Orioles rausgeholt. Die Cleveland Guardians haben ihre Division schon geclinched, sind dementsprechend in der Postseason dabei. In der American League West gibt es bisher noch keine Entscheidung, aber dafür in den Astros 1 bzw. 2 Siege, dann hat man das Ganze auch offiziell angetütet. National League, wie sieht es in der National League aus?
In der National League ist es ja noch nicht so deutlich. Also so wie du gesagt hast, die Brewers haben ihre Division geclinched. Die Dodgers werden es hoffentlich nicht machen, weil die Padres ja mit den Hufen scharren. Und den Phillies fehlt, glaube ich, noch ein Sieg. Den konnten sie auch nicht gegen die Mets erringen. Ja.
Das zu den 5 Tickets, die bisher schon mal vergeben sind. Und dann kommen wir zu dem spannenden Rennen in den über die Wildcard-Plätze. Die Baltimore Orioles 86-70 aktuell mit 4 Siegen über dem Strich, haben jetzt aber die letzten beiden Serien verloren seit der letzten Aufnahme. Gegen die Giants die Serie 1-2 verloren und auch gegen die Detroit Tigers, was wir ja gerade schon gesagt haben, auch 1-2 verloren, aber das Ding ist so ziemlich safe. Auch wenn es, wie gesagt, gerade nicht ganz so gut läuft für die Baltimore Orioles. Und dann auf dem zweiten Platz, und das ist ja die Abstand größte Überraschung für mich jetzt erstmal nach letzter Woche. Die Detroit Tigers sind vom vierten Platz auf den zweiten Platz hochgeswitcht. Kevin,
So schnell geht's, ne?
was ist da die letzte Woche bei den Detroit Tigers passiert?
Ja, wir haben das in der letzten Folge ja so ein bisschen angeteasert, dass eine ganz wichtige Woche für die Tigers ansteht, beziehungsweise eine ganz wichtige Woche ansteht, wenn sie in die Playoffs kommen wollen oder ihre Playoffs-Ambitionen nochmal anheizen wollen. Sie haben bei den Royals gespielt und bei den Orioles und haben die Royals gesweept und 2-1 gegen die Orioles gewonnen. Also das ist mal ein fettes Statement, finde ich, weil es beides Teams sind, die aller Voraussicht nach in die Playoffs kommen werden. Wobei die Royals jetzt ja etwas am Struggeln sind. Aber mit den Tigers ist zu rechnen. Es ist absolut verrückt, was da abgeht.
Ja, das ist wirklich krass, was da abgegangen ist. Also die Tigers waren an der Trade-Deadline klarer Seller. Man hat Nummer 2 Starter Jack Flaherty an meine Dodgers abgegeben. Da stand man 52-56. Seitdem der Rekord 30-18. Also trittst als Seller auf und sagst ja damit eigentlich den Spielern, ja, scheiße, die Saison ist nicht so ganz gut gelaufen. Wird wohl nichts mit der Postseason. Und jetzt lieferst du so ab, seit 11.8. 27-11, bester Rekord, ERA von 2,74, auch Bestwert, letzten 14 Spiele 11 gewonnen. Krass, also die Tigers sind for real. Also an alle, die vielleicht jetzt noch so unterwegs sind wie ich letzte Woche, es lohnt sich tatsächlich aktuell, die Detroit Tigers einzuschalten, weil das ist wirklich geiler Baseball, der da aktuell gespielt wird.
Ja, ich kann mich auch noch erinnern, als wir über die Trade Deadline gesprochen haben und darüber philosophiert haben, inwieweit das clever war, Skubal zu behalten oder nicht.
Ja, also ich stelle dir jetzt mal
Und
wirklich vor, die hätten jetzt noch Flaherty gehalten. Na gut, kann natürlich dann auch sein, dass es dann ganz anders wieder gelaufen ist, die Saison. Aber rein faktisch gesehen, wenn du den behältst, dann bist du ja nochmal wieder qualitativ hochwertiger unterwegs.
ich glaube aber an sich, der Flaherty Trade war für beide Seiten gut. Also ich
Ja.
meine, die haben ja, wie heißt der, Trey Sweeney, haben die doch von den Dodgers bekommen, ne? Den Shortstop.
Ja.
Ja, der ist ja
Genau.
auch gut angekommen in Detroit. Und ich glaube, da darf sich im Endeffekt jetzt nach dem Saisonausgang keiner der beiden Parteien so richtig beschweren. Ich glaube, der Trade war gut für beide.
Definitiv. Also Detroit Tigers, zweiter Platz aktuell, American League Wildcard-Rennen, vom vierten auf den zweiten hochgearbeitet. Und das bedingt, dass jemand vom zweiten auf den dritten Platz abgerutscht ist. Und das sind die Kansas City Royals. Die Kansas City Royals sind gerade zu einem ungünstigen Zeitpunkt oder zu dem ungünstigsten Zeitpunkt in einen richtigen Slump geraten. Man hat jetzt unter der Woche gegen die Tigers ist man ja gesweept worden und jetzt auch am Wochenende ist man von den San Francisco Giants, die ja auch nichts mehr mit der Postseason zu tun haben, auch ebenfalls gesweept worden, hat jetzt aus den letzten 10 Spielen nur 2 gewonnen, 8 verloren und die letzten 7 Spiele in Folge komplett verloren. 82-74, man ist aktuell ein Sieg davor abzurutschen auf den vierten Platz und das wäre eine richtige, würde man richtig jetzt hier durchgereicht werden. Also ich glaube, das hätte man auch nicht unbedingt vermutet.
Nee, die haben ziemlich stabil gewirkt das ganze Jahr über und jetzt, wo es drauf ankommt, werden sie nach unten durchgereicht, auch irgendwo bitter.
Und das ist das, was ich ja eigentlich letzten Endes tatsächlich den Tigers so ein bisschen angedichtet hatte und auch den Twins ein bisschen angedichtet hatte. Je näher die drankommen, je realer das wird, desto mehr bekommen die Muffensausen. Aber die Muffensausen bekommen gerade nur die Kansas City Royals und Bobby Witt Jr. Ich würde es Bobby Witt Jr. gönnen, in der Postseason zu spielen, aber aktuell setzt man alles daran, tatsächlich das Ding noch zu vergeigen. Man hat jetzt das nächste Spiel oder unter der Woche jetzt gegen die Washington Nationals. Sollte eigentlich, man braucht gefühlt schon fast selber einen Sweep, zumindest auf jeden Fall einen Seriensieg. Und dann kommt es nochmal vielleicht zum Showdown gegen die Atlanta Braves am Wochenende. Also
Hui.
tough, definitiv tough, was da jetzt kurz
Ja.
bevorsteht. Und dann gehen wir jetzt zu dem Team, was aktuell, ja, den ungünstigsten Platz hat die Minnesota Twins. Was ist bei den Minnesota Twins diese Woche passiert?
Die Minnesota Twins haben bei den Guardians und bei den Red Sox gespielt und beide Serien verloren. Also einmal eine Four-Game-Series gegen die Guardians 3-1 verloren und einmal eine Three-Game-Series gegen die Red Sox 2-1 verloren. Auch eine schlechte Tendenz, ne? So generell, irgendwie, weiß ich nicht. Sie haben jetzt noch ausstehendes Programm, ist zu Hause gegen die Marlins und zu Hause gegen Baltimore Orioles. Ich weiß, ich kann das schlecht einschätzen. Also aus deutscher Sicht wäre es natürlich schön, wenn die Twins reinkommen würden in die Playoffs. Ich finde es schwierig, weil die Royals auch so am Struggeln sind. Für mich, glaube ich, am ehesten kristallisieren sich Orioles und Tigers raus. Und zwischen Royals und Twins kommt es dann auf Nuancen an. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie beide Teams jetzt in ihre Serien gegen vermeintlich Schwächere starten. Wenn man sich da Selbstbewusstsein holt, kann man hinten raus bei den Braves als Royals oder zu Hause gegen die Orioles als Twins nochmal den einen oder anderen wichtigen Sieg einfahren. So, das ist meine Einschätzung dazu.
Ja, Minnesota Twins, vierter Platz, 81-75, derzeit ein Sieg hinter den Kansas City Royals, was ja dann letzten Endes reichen würde, um es in die Postseason zu schaffen, wenn man die Royals noch ablöst. Aber die Seattle Mariners, die habe ich ja noch so ein bisschen reindichten wollen im Kampf. Ich meine, gut, wenn die Royals und Twins gerade derzeit nicht wollen, haben die Mariners eine reale Chance. Hat jetzt allerdings unter der Woche oder letzte Woche die Yankees-Serie mit 2-1 verloren, aber dann zumindest gegen die Texas Rangers 2-1 gewonnen, spielt jetzt diese Woche bei den Houston Astros. Das ist wirklich auch eine brandheiße Serie, weil die Astros haben in der Serie die Chance, die Division zu clinchen. Und klar, die Mariners wollen das Ganze natürlich verhindern, weil selber Wildcard noch Möglichkeiten haben. Und dann zum Abschluss gegen die Oakland Athletics zu Hause. Also klar, wenn die Royals und Twins weitermachen, negativ weitermachen und die Seattle Mariners stabil unterwegs sind, dann sind das auch derzeit nur zwei Siege, die den Mariners auf den Royals fehlen.
Ach, verrückt, wie eng das ist, ne? Schön, aber trotzdem verrückt. Aber ich sehe die Mariners da nicht. Ich sehe sie nicht in den Playoffs. Ich finde, dass dieser offensive Output darf auch nicht belohnt werden eigentlich.
Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Und letzte Woche war meine Aussage ja noch, ich hätte lieber die Mariners als die Tigers drin, aber nachdem man jetzt mehr von den Tigers gesehen hat, ich fände es nicht schade, wenn die Tigers drin bleiben und wir die Royals mitnehmen, aber letzten Endes, wir haben noch 6 Spiele zu gehen und das sind die Teams, die noch reale Chancen haben, über die Wildcard einzuziehen. Von daher, es wird ein geiles Finish werden.
Definitiv.
Macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Weil in der National League sieht es ähnlich furios aus. Die National League setzt sich ja damit auch noch zusammen. Wie gesagt, die Philadelphia Phillies, denen fehlt aktuell noch ein Sieg, um die Division zu clinchen. Die Brewers haben ihre Division geclinched. Und die Dodgers und Padres streiten sich gerade so noch so ein bisschen darum, wer die Division clinchen wird. Die Dodgers haben aktuell mit 3 Siegen Vorsprung auf die Padres die besseren Chancen. Aber jetzt steht uns die Serie bevor, die den Dodgers-Fans sehr, sehr viel Angst macht, den Padres-Fans vielleicht auch Angst macht, aber ein bisschen freut ihr euch, glaube ich, auch auf die Serie, weil wir beide treffen jetzt aufeinander.
Ja, ich glaube, aus Padres Sicht gibt es da keine Angst, da gibt es nur Vorfreude. Das ist wie Playoffs, nur schon im September jetzt.
Ja, ich glaube, eure Position ist ein bisschen entspannter als die aus der Dodgers Sicht. Ich meine, alle haben die Dodgers als Division, als klaren Division-Sieger so ein bisschen schon angedichtet. Für die Padres war es eigentlich klar, es kann eigentlich nur über die Wildcard gehen. Und die Wildcard ist ja eigentlich ziemlich safe, da wird nicht mehr großartig dran zu rütteln sein. Und ihr könnt uns jetzt so ein bisschen in die Suppe spucken.
Ja, definitiv. Und ich meine, die letzten Serien Padres-Dodgers haben ja gezeigt, dass die Padres momentan oder in dieser Saison den Dodgers nicht ganz so liegen. Warum auch immer. Und ich gehe nicht davon aus, dass ein Sweep irgendwie gegen die Dodgers realistisch ist, aber 2-1 wird ja noch mehr Pfeffer reinbringen, ne? Dann wäre es nur noch ein Spielunterschied oder beziehungsweise 2 Spielunterschied. Man hat ja nur 1 aufgeholt dann, aber mal sehen.
Nimm uns doch mal mit, was die Padres jetzt letzte Woche getan haben, um den Dodgers ein bisschen Feuer unter den Hintern zu bereiten.
Ja, das, was glaube ich ganz viele Teams in der MLB tun können, nämlich die White Sox sweepen. Ich glaube, das ist jetzt nichts Herausragendes. Die White Sox haben jetzt gerade, glaube ich, ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon geändert hat. Ich meine, ich glaube, mein Stand ist von gestern, dass sie jetzt den Worst Record All Time geteilt haben.
Ja, 120 Niederlagen, was komplett unreal auch aussieht, wenn man sich einfach mal das Standing anschaut. Eine Niederlage fehlt noch, dann ist es ein, kann man dazu offiziell Rekord sagen?
Ja, schon.
Ja, eine Niederlage fehlt noch und die White Sox sind, by the way, 46 Siege hinter einem Wildcard-Platz.
Wow.
Eine
So,
Viertelsaison.
ach Gottchen. Ja, was haben die Padres noch gemacht? Die haben zeitgleich mit der 120. Niederlage der White Sox ihren 90. Sieg gefeiert. Das letzte Mal war, glaube ich, in den 10er Jahren oder 2010. Also Padres so gut wie schon lange nicht mehr. Ja, davor Serie gegen die Astros, 2-1 gewonnen, auch ein Playoff-Contender, wie wir gerade gehört haben. Jetzt kommen die Dodgers, ein starker Playoff-Contender. Und dann geht's gegen die Diamondbacks, auch ein Playoff-Contender. Also die Padres sind ab heute quasi in ihren eigenen Playoffs. Und müssen sich dementsprechend beweisen. Ich glaube, je nachdem, wie die Serie gegen die Dodgers ausgeht, könnte es nochmal richtig heiß werden gegen die Diamondbacks. Also wenn man die Serie gegen die Dodgers gewinnt, kann man gegen die Diamondbacks natürlich da in Richtung Division-Titel schielen. Sollten die Dodgers jetzt die Serie klar gewinnen mit einem Sweep, glaube ich, nehmen die Padres etwas raus gegen die Diamondbacks, weil, jetzt kommt es, wenn es dann in die Playoffs geht, würden die Diamondbacks bei den Padres nämlich spielen. Und ich glaube, dann will man sich am Wochenende gegenseitig nicht allzu tief in die Karten gucken.
Also, ihr merkt schon, man muss so ein bisschen taktisch gerade auch schon denken, aber du hast vollkommen recht, die Padres sind derzeit schon definitiv in ihren eigenen Playoffs unterwegs und das kann eigentlich auch immer ein Vorteil sein für den Verlauf der Playoffs. Arizona Diamondbacks und New York Mets, das sind die Teams, die gerade auf Platz 2 und 3 stehen, beide mit dem gleichen Rekord, 87, 69. Und da gucken wir jetzt einfach mal zuerst bei den Arizona Diamondbacks, wie es da aktuell ausschaut, wie die letzte Woche gelaufen ist. Man hat überraschend die Serie bei den Colorado Rockies mit 1-2 verloren. Das war, denke ich, so nicht einkalkuliert. Hat dann ein bisschen wieder den Schaden gut machen können, wie gerade schon besprochen, mit der 3-1. Seriensieg gegen die und bei den Milwaukee Brewers. Aktuell zweiter Platz, geteilt mit den New York Mets. Jetzt unter der Woche trifft man auf die San Francisco Giants zu Hause. Die Giants, wie gesagt, nichts mehr mit der Postseason zu tun. Und dann zum Abschluss, ja, wie gerade schon gesagt, gegen die San Diego Padres. Von daher ist es jetzt ein bisschen natürlich davon auch abhängig, was passiert jetzt gegen die Giants. Wenn man dort mit 2-1 oder 3-0 eventuell rausgeht, dann sollte man eigentlich ziemlich sicher sein. Aber ansonsten kommt Druck von hinten. Und gerade die New York Mets und die Atlanta Braves. Und da nimmt es mal mit, Kevin. Die New York Mets, du hast gesagt, du bist Sympathisant. Was ist jetzt bei den Mets derzeit los? Was ist der Stand der Dinge?
Ja, ich würde noch kurz einen Schritt zurückgehen. Ich will noch was zu den Diamondbacks sagen. Für die ist die Serie gegen die Giants mit zeitgleicher Serie Dodgers-Padres, glaube ich, auch sehr wichtig, weil man könnte ja theoretisch mit einem Sweep gegen die Giants nochmal sehr eng an die Padres ranrücken. Und da kann man im direkten Duell dann vielleicht Homefield Advantage in den Playoffs sichern.
Ist das alle verstrickt, ey. Das sind so viele.
Also es ist quasi schon zu kompliziert, um es im Podcast zu erklären. Aber so könnte nochmal Würze durch die Diamondbacks reinkommen, beziehungsweise durch diese zwei sehr guten Serien. Und da müssten die Padres am Wochenende wiederum ihren Heimvorteil gegen die Diamondbacks verteidigen.
Crazy. Alter, das Ende wird episch. Ich freue mich aufs Wochenende. Also ich freue mich immer aufs Wochenende, aber jetzt freue ich mich noch mehr aufs Wochenende.
Hey, ich fände das auch toll, wenn die das, ich glaube, darüber haben wir mal Mitte der Saison gesprochen. Jetzt schweife ich ein bisschen ab. Wir haben Formate angesprochen, die MLB irgendwie attraktiver machen könnte im Vergleich zu anderen.
Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Und ja, ich hätte Bock drauf.
Ich fände, hier sind so viele geile Serien, über die wir sprechen. Ich fände es geil, wenn die am Samstag oder am Sonntag so ein Opening Day machen, so ein Closing Day. Und dann wirklich ab 11 Uhr Ortszeit oder 10 Uhr Ortszeit in Amerika anfangen und den ganzen Tag durchspielen einfach.
Oder noch geiler tatsächlich, du lässt alle die, also sag ich mal so die Geschichten, National League Wildcard, alle vier Teams, die da mit drin sind, alle zeitgleich dann spielen. Und dann machst du hier MLB Big Inning. Und dann machst du es immer so scheibchenweise, weißt du, erst National League Wildcard, die vier Teams und dann so eine Konferenz, Junge, das wäre episch.
Und dann nennen wir es alles Closing Day. Ey, wollen die uns nicht eher, wollen die uns nicht einstellen?
Ich gebe meine Modefirma von letzter Folge auf und gehe mit dir jetzt mit in deine Firma rein.
Boah, das wäre toll, ey. Ja. Ja, und dann, warte, jetzt sind wir in unseren Vorstellungen verloren gegangen. Mets, Braves. Heute Nacht geht's los, hast du gesagt, ne?
Ja, Mets gegen die Braves, das wird ein epischer Showdown.
Die Mets kommen mit einem Sweep gegen die Nets und einem Seriensieg gegen die Phillies im Handgepäck und reisen nach Atlanta, die selber ihre Serien gegen die Reds und die Marlins gewonnen haben. Was will das Baseballherz mehr?
Es ist nicht mehr toppen. Es ist einfach zu geil, was da gerade abgeht.
Ja. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, die Mets werden voraussichtlich mit Francisco Lindor spielen. Heißt, sie werden alles in die Waagschale werfen. Ich glaube, ist eine Three-Game-Series.
Ja.
Ein 2-1 aus Mets-Sicht dürfte den Wildcard-Spot, glaube ich, safen.
Ja, vor allem, weil sie da zwei Spiele oder zwei Siege Vorsprung haben.
Ja.
Das wäre jetzt eigentlich auch mein Take. Sobald die Mets diese Serie gewinnen, sind die Mets safe. Kann man ja auch hochrechnen. 2-1, das würde dann auf 89 zu 86. Das sind drei theoretisch könnte das dann noch ausgeglichen werden. Aber das halte ich tatsächlich für unrealistisch.
Wer hat denn den Tiebreaker? Das weiß ich jetzt noch nicht. Du wahrscheinlich auch nicht aus dem Kopf, ne?
Doch.
Ja?
5-5. Es ist 5-5 aktuell. Keiner.
Ah, oh.
Es gibt aktuell 10 Spiele, wenn ich richtig jetzt auch informiert bin. Aber das ist das, was ich zumindest herausgefunden habe. 10 Spiele, 5-5 steht es aktuell.
Sonst hätte ich nämlich vorher gesagt, dem Mets reicht ein Sieg. Aber dann würden sie ja den Tiebreaker verlieren. Also brauchen sie Verlieren verboten für beide.
Definitiv. Und die Pitching-Matchups sind tatsächlich auch schon durch. Das erste Spiel von Dienstag auf Mittwoch um 1.20 Uhr. Severino für die Mets gegen Schwellenbach von den Atlanta Braves. 3,79er ERA gegen 3,61er ERA. Und Schwellenbach hatte dieses Jahr auch schon gegen die Mets gespielt. 7 Innings Pitch, 2 Hits zugelassen, 0 Runs und 11 Strikeouts. Also sehr, sehr gut abgeliefert. Severino gegen die Braves 2 Spiele die Saison schon gespielt. Beides mal 5 Innings pitched. In dem ersten Spiel 4 Hits zugelassen, 2 Runs kassiert und 4 Strikeouts. Und im zweiten Spiel 7 Hits, 2 Runs und 6 Strikeouts zugelassen. Also das spricht sehr, sehr stark gerade für Schwellenbach, der da in seinem Spiel gegen die Mets sehr, sehr gut abgeliefert hat. Das zweite Spiel Patterson gegen Chris Sale. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Sale hat auch ein Spiel gegen die Mets, 7 Innings, 2 Hits, 2 Runs und 9 Strikeouts. Und das letzte Spiel Manaya für die New York Mets mit einem 3,29er ERA gegen Max Fried, 3,42er ERA. Und Fried dieses Jahr auch schon gegen die Mets gepitcht, 7 Innings gepitcht, keine zugelassen und 5 Strikeouts. Also das Pitching-Matchup spricht gerade so ein bisschen für die Braves.
Ja, aber ich finde, wir sind an dem Punkt in der Saison, wo man diese ganzen Klamotten in die Kiste packen kann, Deckel drauf macht, weil jetzt zählt nur das, was vor uns liegt. Muss mal ganz plattitüdenhaft zu sagen. Ich glaube, dass Spiel 2 mit Chris Sale der größte Vorteil für die Braves sein wird. Aber ach, beim Tippen sind wir noch nicht, ne? Sonst hätte ich gesagt, ich tippe auch direkt mal mit.
Ich meine, wir haben jetzt eigentlich das National League Wildcard-Rennen abgeschlossen, wenn man so möchte, weil tatsächlich die Teams dahinter, die Cubs und die Cardinals sind raus. Ich hatte vorher hatte ich sie noch tatsächlich ein bisschen mit auf dem Schirm gehabt, dass man sie zumindest noch mal so ein bisschen beliebäugelt, aber da können wir einen Haken drin machen. Also National League macht das Ding letzten Endes Braves, Mets, Diamondbacks, Padres, darauf kommt es dann an. Und dann in der American League Orioles, Tigers, Royals, Twins, Mariners. Und da haben wir gerade darüber gesprochen, was jetzt letzten Endes noch den ganzen bevorsteht. Aber ja, diese Woche, wir haben gerade intensiv drüber gesprochen, Mets gegen die Braves, Mets bei den Braves, 3 Spiele. Jetzt möchte ich gerne wirklich den Tipp von dir haben. Was tippst du dort?
2-1 Mets.
Ja, also ich habe ja in meinem Tipp letzte Woche die Mets rausgelassen, aber die Mets sind geradezu super gut unterwegs, haben gegen die Phillies top gespielt. Ich gehe da auch mit einem 2-1, auch wenn das Pitching-Duell vielleicht oder die Pitching-Matchup vielleicht ein bisschen mehr für die Braves erstmal sprechen. Ich glaube, der Vibe bei den Mets ist zu gut, um wahr zu sein.
Vibe größer
Ja, also lass
Pitching.
die Mets da direkt am Anfang Runs produzieren, ey, dann wird es aber auch ungemütlich, ne?
Ey, ich finde auch, also die Mets sind auch ein Team, da würde ich partout nicht in den Playoffs gegenspielen wollen.
Nein, die Stimmung da jetzt bei den letzten Spielen, das war ja geisteskrank.
Ja.
Also, wenn, das
Kennst
ist ja das
du
Ding. Ja.
das Video, wo jemand aus dem Flugzeug filmt, der gerade nach LaGuardia fliegt und dann das City Field in diesem Night Game hat und dann diese Beleuchtung da ist und dann the best club in New York is City Field at night.
Ja, habe ich
Kennst du
gesehen,
das?
dass ja, habe ich gesehen, das ist, wenn ich es tatsächlich noch selber wieder finde, würde ich es auf Instagram hochladen. Aber das ist wirklich krass, ja. Also ich bin tatsächlich auch einmal über LaGuardia oder in LaGuardia gelandet. Das war die schlimmste Landung meines Lebens, by the way. Aber das war leider zur Tagzeit und es war kein Spiel.
Nee, ich nie. Ich bin am JFK gelandet und von
Doch.
Newark geflogen.
Da auch tatsächlich, aber das einmal zumindest von oben gesehen. Aber leider, wie gesagt, ohne Spiel. Aber was interessiert uns das oder was interessiert die Zuhörer, wo wir mal gelandet sind mit unseren Hintern? Wichtiger ist doch letztendlich, was wir zu Mariners gegen Astros tippen, was heute Nacht, also von Montag auf Dienstag schon startet und wo es ja dann, wie gesagt, für die Astros um die Division Clinching geht oder die Mariners letzten Endes vielleicht der lachende Fünfte zu werden.
Ich sag, die Astros clinchen die Division mit einem 2-1.
Ich gehe dir tatsächlich mit. Ich glaube selber fast nicht mehr daran, dass die Mariners noch der lachende Fünfte werden, auch wenn es auch eine lustige und geile Story wäre, auf jeden Fall. Dann kommen wir zu der Serie, die mir am meisten Angst macht diese Woche. Die San Diego Padres gegen die Dodgers.
Möchtest du mal zuerst oder soll ich? Also mein Tipp steht, egal was du sagst.
Shohei Ohtani all in. Das wird ein Sweep Dodgers. 3 zu 0.
Komm, damit hier Feuer drin ist, sage ich es genau umgekehrt.
Ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, es passiert so viel, wenn die Dodgers die Serie verlieren, dass wir da einfach nicht drüber sprechen und beide einfach weiter, also beide kommen ja weiter, sehr wahrscheinlich auch die Padres weiter, dass wir da gar nicht so intensiv drauf eingehen. Aber am
Ich
Wochenende
glaube,
haben wir.
sollte mein Tipp wirklich ins Schwarze treffen, werden wir höchstwahrscheinlich darüber reden müssen, weil die Dodgers dann nämlich schon in der Wildcard Round unterwegs sind.
Ich will es nicht hoffen, ich will ein bisschen Pause haben für meine Nerven, allein schon aufgrund der letzten Serien, die die Dodgers jetzt auch nicht mehr so unbedingt super gespielt haben. Aber vielleicht hat man sich das nur aufgespart, um den Padres nochmal richtig einen mitzugeben, kurz vor Ende der Regular Season. Aber auch am Wochenende, es sind ja, haben wir gerade schon mehrfach drüber gesprochen, schon krasse Serien oder weiterhin krasse Serien. Ich meine, klar, das ist jetzt dann weitestgehend davon abhängig, wie jetzt diese Woche, wie es unter der Woche sich entwickelt, aber auch beispielsweise die Astros zu Gast ja bei den Guardians. Die Royals müssen noch gegen die Braves spielen, die Orioles gegen die Twins, Mets sind bei den Brewers noch, Padres Diamondbacks und das kann alles dann, wie gesagt, ganz, ganz entscheidend werden. Also ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass wir sehr, sehr viele Entscheidungen erst wirklich mit dem letzten Spieltag nächste Woche sehen werden.
Ja, glaube ich auch.
Von daher, es wird eine wilde, wilde, wilde Baseballwoche werden. Jetzt beginnt mit dem Showdown auch in Atlanta und nächste Woche werden wir dann definitiv mehr wissen. Nächste Woche wissen wir, welche 12 Teams das Ticket gelöst haben, welche Matchups wir haben in den Wildcard Rounds. Und dann werden wir da uns drüber unterhalten, welche Partien wir haben, was wir tippen. Und dann werden wir darüber irgendwann noch ein neues Tippspiel so ein bisschen aufrollen. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Kevin, wir haben eine Stunde voll, eine Stunde über Baseball, über viele Theorien gequatscht, was könnte passieren. Und jetzt sind die Spieler dran, uns das letzten Endes dann zu präsentieren, worauf wir uns freuen. Ich habe Bock.
Ich habe auch Bock.
Sehr geil. Dann wünschen wir euch viel Spaß mit der kommenden Baseballwoche. Nächste Woche dann die erste Postseason-Folge 2024. Lasst gerne ein Abo da, lasst uns Feedback da bei der Folge und folgt uns natürlich auf Instagram. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, haut rein, schöne Woche. Tschüss.